Hallo, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Piraten der Lehre in Zeiten von Corona. Entschuldigung an der Stelle nochmal, dass die letzte Aufnahmesession quasi leer war, die letzte Radiosendung ausgeblieben ist. Das lag ein wenig an Problemen mit dem Studio hier. Mir ist nämlich meine Aufnahme gelöscht und ich hatte da nicht mehr die Zeit, nochmal eine neue zu machen. Denn so komisch es ist, in Zeiten von Corona habe ich keine Zeit irgendwie für Dinge. Heute geht es um ein besonderes Thema, denn selbst durch die Medien und die sich nicht mit Sport auseinandersetzen, gingen zwei große Schlagzeilen aneinandergereiht quasi. Nämlich einmal, die Fußball-Bundesliga geht weiter, obwohl alle anderen quasi verzichten, sagen sich die Fußball-Lobbyisten, nee, das geht so nicht, wir machen weiter. Oder ist es doch am Ende alles ganz gerechtfertigt, dass die Bundesliga weitergeht? Oder ist es sogar eine absolute Notwendigkeit und wir müssten da eigentlich alle Verständnis für haben? Und auf der anderen Seite, das klären wir gleich, auf der anderen Seite der Fall Salomon Kalou. Ein Fußballspieler, der relativ unbedarft ein Video ins Netz gestellt hat, in einem Live-Video, was Missstände, sag ich mal, der Hygiene könnte man vielleicht anmuten, tatsächlich aufgedeckt hat vielleicht oder ein bisschen zum Vorschein gebracht hat. Genau über diese zwei Themen möchte ich natürlich mit jemandem, der ein starker Anhänger ist von Hertha BSC, dem Verein von Salomon Kalou, reden. Und als Gast hier, ihr kennt ihn schon aus der Lehrer in Corona-Zeiten-Folge, Andi, hi.
Hallöle, hahoe.
Genau. Für alle, die das nicht wissen, das ist der Leitspruch von Hertha BSC, könnte man sagen, ne? Hahohe, Hertha BSC.
Genau.
Ich habe mir vorgenommen oder uns vorgenommen, dass wir quasi jedes Mal, wenn es ein irgendetwas gibt, was vielleicht erklärt werden müsste, wenn ich zum Beispiel sowas sagen würde wie, ja, und dann sind sie mit einer Dreierkette aufgelaufen, dass. Genau, dass dann von dir oder umgekehrt ein Geräusch kommt, was erstmal erklärt, was heißt jetzt Dreierkette? Was? Sind das diese drei Dinger, Billigdinger, die ich irgendwie schon mal bei, weiß ich nicht, im Chibo-Shop gesehen habe, die man sich umhängen kann? Nee, ist nicht die Dreierkette. Dann würde ich quasi erklären, ist eine Form der Verteidigungslinie, bei der drei Fußballspieler quasi die letzte Linie vom Torwart bilden, um den Ball davon abzuhalten, in das eigene Tor zu rutschen in irgendeiner Weise und den Spieler da irgendwie wegzuhalten von. Also wir werden versuchen, wirklich Dinge so zu erklären, dass nicht nur Menschen, die keine Ahnung von Fußball haben, das verstehen, worüber wir reden, sondern auch quasi Menschen, die das nicht wirklich interessiert, vielleicht so zu moderieren. Das ist zumindest meine Aufgabe. Du bist hier als großer Hertha-Fan, wie schon gesagt. Aber wo kommt jetzt eigentlich der Fußball gerade her? Da müssen wir vielleicht nämlich mal irgendwie komplett frisch und neu ansetzen. Wie hast du das wahrgenommen? Ab wann hat es quasi vielleicht Hertha oder die Fußballvereine in der Bundesliga, bei denen wollen wir mal vielleicht bleiben, der Einfachheit halber, hat das eigentlich angefangen mit Corona?
Also wirklich bemerkbar gemacht hat sich das bei mir tatsächlich bei einem anderen Verein aus Berlin, Union Berlin.
Auch Bundesligist.
Auch Bundesligist, genau. Und die sollten gegen den großen FC Bayern München spielen, Tabellenführer gerade in der Liga. Und es hieß ja schon, okay, es kann sein, dass gewisse Spiele nicht stattfinden, aber das soll stattfinden. Und ich glaube, von einem Tag auf den nächsten hieß alles so, alles ist dicht. Bei Hertha war es tatsächlich so, bei meinem Verein, nachdem es mit Corona langsam hochgefahren ist, habe ich mir schon gedacht, könnte jetzt vermutlich auch auf Hertha treffen. Aber dass denn der komplette Ligaspielbetrieb eingestellt wird, das war schlagartig. Die Vermutung war da, aber dass das denn hieß, alles wird abgesagt, das war ja wirklich von heute auf morgen. Und Union Berlin gegen FC Bayern München, wo man gedacht hat, naja, die letzten Spiele lassen sie jetzt noch irgendwie stattfinden. Alles denn weg.
Was ich so schwierig finde ist, also die Bundesliga hat dann relativ klar gemacht und relativ irgendwie klargestellt, wir sind ein Business und wir wollen jetzt auch finanzielle Entschädigungen, damit wir irgendwie klarkommen. Die erste Reaktion war quasi, dass quasi erstmal die Fußballliga und als solches auch die Vereine sehr schnell darum gebeten haben, dass es irgendwie Kompensationen gibt in irgendeiner Weise. Mhm. Und die Fußballspieler tatsächlich nicht auf einen ähnlichen Gehaltsverzicht sich haben einlassen wollen in den meisten Vereinen in der Bundesliga als der normale Arbeitnehmer. Und ob schon sie deutlich mehr verdienen. So, und in dem Fall tatsächlich einfach man von Arbeitsausfall reden kann. Also es wird ja gar keine Leistung erbracht tatsächlich, weil die Leistung, die zählt, ist im Punktspiel und nicht im Testspiel. So, und insofern wird keine de facto Leistung erbracht. Es wird sich fit gehalten. So, es gibt keinen Gegenwert für die Arbeit. Hingegen jemand, der vielleicht im Homeoffice ist, wenigstens seine Arbeitszeiten korrekt einträgt und wenigstens, weiß ich nicht, seine Mails beantwortet. Und was mir da so aufgestoßen ist, ist, dass, wo ich das dann, ich habe das, weiß ich nicht, ich bin ja Werder Bremen-Fan und als solcher sehr leid erprobt in dieser Saison. Und ich war schon sehr auf dem, ja, irgendwie mich interessiert gerade Fußball weniger Trip. Es gibt immer so Phasen als Fan, bei denen man sich mal mehr mit seinem Verein irgendwie auseinandersetzt und mal weniger. Und wenn gerade irgendwie so alles so da vor sich hinschlingert, dann und man selber die Zeichen immer wieder sieht, aber der Trainer offensichtlich nicht oder so, oder man diesen Eindruck zumindest bekommt, dann gehe ich da manchmal so ein bisschen auf Distanz. Kurzum, ich bin dann irgendwie so draufgestoßen und mir ist aufgefallen, dass dass es mich aufgestoßen hat, dass die meisten Bundesliga-Spieler einfach nur auf bis zu 10% Gehalt verzichten. Was ein Witz ist, finde ich. Oder wie siehst du das? Definitiv.
Sehe ich ganz genauso. Also du hast es ja schon schön auf den Punkt gebracht. Wir haben hier sehr viele Arbeiter, die müssen jetzt auf Kurzzeitarbeit gehen. Manche können sich kaum noch die Miete leisten. Und dann, damit man vielleicht mal so eine Vorstellung hat, wir reden hier von Spielern, die pro Jahr Millionen verdienen. Millionen. Und da sind 10% ein Witz, ehrlich gesagt. Und dass denn da so wenig Solidarität kommt. Es gibt ja zum Beispiel diesen wunderschönen Ausspruch vom Geschäftsführer des anderen Bundesliga-Vereins von Borussia Dortmund, Aki Watzke, der ja dann auch, wie du ja angedeutet hast, ja, wir sind ja Unternehmen und hier gehen Millionen, dreistellige Millionenbeträge verloren, wo ich dann so denke, aha, Schulen sollen geschlossen bleiben, in der Kasse musst du dir für ein Appel und ein Ei da einen abarbeiten, aber Hauptsache der Fußball bleibt unbeschädigt. Das ist schon ehrlich gesagt eine Frechheit.
Ich habe mal gerade nebenbei nachgeguckt. Die Spielergehälter in der Bundesliga Stand 2018, also nur mal so, damit man eine Dimension bekommt, liegen bei durchschnittlich 1,4 Millionen Euro. Quelle Spox.com ist nicht die beste Quelle, aber für Dimension reicht das, glaube ich, gerade. Damit man sich vorstellen kann, wovon wir hier reden. Also da verzichten Leute tatsächlich auf viel Geld. Wenn wir jetzt von 1,4 Millionen reden, sind das natürlich 140.000 Euro. Das ist eine Stange Geld. Aber das steht in keinem Verhältnis zu dem, was da noch als Gegenwert irgendwie steht. Es stehen noch Gegenwerte da, das muss man auch sagen. Also ein Fußballprofi ist immer noch dann Sponsorfigur, also als solche kann sie immer noch irgendwie in hauseigenen Fernsehsendern etc. oder in Diskussionen mit Logos präsentiert werden von Unternehmen etc. Also eine Werbefigur ist sie immer noch, aber der eigentliche Sinn wird nicht mehr erbracht. So, und
definitiv, und ich sag mal anders jetzt als andere wirtschaftliche Betriebe, die Bundesliga-Vereine haben ja Rücklagen. Ja. Pro Bundesliga-Saison macht man ja einen Gewinn. Ja? Nicht nur jetzt, wenn man möglichst viele Punkte sammelt, kriegt man viel Geld, sondern über Werbeverträge, Sponsoren. Das heißt, die Vereine machen ja Plusgeschäfte mit den Jahren. Und wenn dann Leute wie eben Herr Watzke oder auch der Vorsitzende vom FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge, da den ganzen Millionen hinterher trauern, dann muss man einfach mal konstatieren, die großen Vereine, also wirklich die Big Players, die könnten 6-7 Jahre lang ohne Fußball auskommen, weil so viel Geld da ist im Top.
Absolut.
Und ich sag mal, wir müssen es ja mal auch historisch betrachten. Ich meine, irgendwo hat der Fußball auch mal angefangen. Das hat immer alles mal klein angefangen. Und das Interesse für Fußball stirbt ja nicht aus. Sprich, man kann also auch wieder von kleineren Ebenen aus anfangen. Und deswegen.
Aber ja. Was mir jetzt gerade noch vielleicht bei dem Thema so ein bisschen untergeht, ist die Gegenbetrachtung. Wir hauen jetzt gerade sehr auf Spieler und sehr auf irgendwie diese Verwirtschaftlichung von Fußball. Ja. Auf der anderen Seite ist Fußballer aber auch ein dermaßenes Leistungsbusiness, dass die Karriere eines Fußballprofis so lange vorbereitet wird, dass der quasi sein ganzes Leben lang darauf hingearbeitet hat, Fußballer zu werden und dementsprechend auch eine riesenlange Karriere gemacht hat, schon viel früher als selbst Juristen oder jemand, der wirklich, oder ein Medizinstudent, jemand, der Mediziner wird. Das sind ja ewig lange Karrieren, die da vorbereitet werden, und bei einem Fußballspieler ist es noch mal mehr, und der hat dann wiederum aber nur ein Arbeitsfeld, was bis Mitte 30 geht, und dann ist es vorbei. Also da muss man dann auch irgendwie von einer Relation sprechen, wenn es einen Verdienstausfall gibt, ne? Also das muss man auch in Relation sehen. Das ist, finde ich, auch eine ganz spannende Frage bei Selbstständigen in der Corona-Krise. Da wird immer gesagt, ja, ist halt ein Risiko, dass Menschen selbstständig sind. Was aber irgendwie dabei komplett untergeht, ist, dass ein Selbstständiger ja tatsächlich auch vielleicht irgendwie sich um Angestellte kümmert und damit eigentlich noch vielleicht ein stärkerer Potenzierer von der deutschen Wirtschaft oder der Wirtschaft generell ist. Und das sind so Gedanken, die werden so komplett rausgenommen, und dann, damit man wieder so ein Stammtischniveau erreichen kann. Nicht, dass wir das gerade hätten, aber ja. Ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will mit dem Gedanken. Ja, also so, da wird irgendwie auch was anderes mit über Bord geworfen. So, ist irgendwas bei Hertha passiert oder irgendetwas in der Bundesliga, was dir positiv da in der Zeit wirklich irgendwie aufgefallen ist?
Also, sagen wir mal, bei Hertha BSC fällt mir, also ob es nun positiv ist, ich finde es zumindest ganz niedlich, dass bei speziellen Tagen, ich glaube jetzt erst vor wenigen Tagen kam der Post, heute vor 14 Jahren, erinnert ihr euch noch, das Spiel Hertha gegen Hamburg, gegen den HSV, dass man halt auf speziellen Daten, dass sie dann da mal so ein paar Fußballspiele hochladen, dass man auch sozial, in den sozialen Medien, man sieht viele Spieler, wie sie dann so Heimtraining machen, also den Kontakt aufrechterhalten. Aber so diese historischen Spiele, das finde ich ganz niedlich. Gerade bei Hertha Hamburg, das war als Kind mein allererstes Hertha-Spiel im Stadion. Da habe ich mich natürlich drüber gefreut. Aber ja, man merkt im sozialen Netzwerk, die Spieler, die Trainer, die Vereine sind noch aktiv. Man versucht alles irgendwie auf dem Laufenden zu halten. Und tatsächlich, was mir auffällt, ist es gar nicht mal so sehr dieses Rumgejaule, wir können kein Fußball mehr spielen und das ist ja alles scheiße, sondern ich finde schon, es ist die allgemeine Aussage, wir versuchen jetzt das Beste draus zu machen, und das finde ich gut.
Ja, also worauf wir sicherlich gleich noch drauf eingehen werden, ist auch noch das Thema Geisterspiele. Inwieweit sowas auch einen Fußball vielleicht kaputt machen kann. Und noch ein paar andere Themen, die vor allen Dingen jetzt noch mit reingespielt haben. Ich muss aber jetzt aus Zeitgründen tatsächlich einmal schon reingrätschen. Das geht unglaublich schnell heute. Und möchte einmal dich fragen, obwohl ich die Antwort weiß, aber fürs Publikum, hast du einen Song mitgebracht?
Ich habe einen mitgebracht in meiner Tasche. von Abney Park, Airship Pirate, habe ich auf dem Festival zufällig gehört in der Playlist und habe sofort einen Ohrwurm von gekriegt. Finde ich gerade einen coolen Beat. Irgendwo rockig, aber irgendwie auch, ja, also finde ich ganz cool auf jeden Fall den Song. Muss ich weiterempfehlen.
Und damit hast du es getan. Und den hören wir jetzt. In dem Sinne, bis gleich. So, und damit sind wir auch wieder zurück, meine Damen und Herren. Das Thema ist der König Fußball, ist er das? Er hat auf jeden Fall schon mal sich ein Krönchen aufgesetzt in diesen Corona-Zeiten, um einen Sonderstatus zu bekommen. Was mir gerade eben noch komplett untergegangen ist, ist das Thema Fußballspieler tatsächlich. Ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, Perspektive. Das muss ziemlich scheiße sein, wenn ich mir das vorstelle. Das ist von einem auf den anderen Tag heißt, kein Fußballtraining mehr, halt dich selber fit. Vor allen Dingen, wenn du im Wettkampfmodus bist, ich kenne das selber, wenn man sich auf ein großes, du kennst das ja auch als Halbmarathonläufer, dass man sich in Wettkampfmodus bringt. Ich kenne das früher noch von Fußballspielen selber, wenn du dich auf eine Saison vorbereitet hast, hast du ein Sommerferien, Trainingslager und einen Winter. Winter ist nur noch, um so ein paar Sachen auszubessern, die du hast, fitnessmäßig. Im Sommer machst du dich richtig fit. Und davon zehrst du eigentlich eine ganze Saison. Und wenn du zwischendurch rauskommst, also du kannst da nicht großartig Sport machen, du kannst dich fit halten, gut, aber mit Ball, schwierig. Und jetzt soll es plötzlich wieder weitergehen. Das ist ja, ich greife ein bisschen vor, jetzt soll es auf der anderen Seite quasi in ein paar Tagen nach Entscheidung auf einmal weitergehen. Was in dieser ganzen Diskussion komplett untergeht, ist der Föderalismus in Deutschland. Du hast auf der einen Seite ganz viele Bundesländer, die sich unterschiedlich verhalten und dementsprechend ganz unterschiedliche Wettbewerbsverzerrungsumstände eigentlich darstellen. Beispiel, Markus Söder, der sagt, ja, in Bayern können in Sechsergruppen trainiert werden. So, das bedeutet, die können mit Ball sich die Pässe zuspielen. Easy. Meurer in Bremen, der Senator, der Zuständige, der sagt, ja, nee, Einzeltraining. Also nicht mal mit Dreier. Bei anderen Bundesländern in NRW war, glaube ich, Dreiergruppe so der Status quo. Und in Bremen hieß es, ja, wir sind Bremen, hier wird nur einzeln. So, keine Kontakt mit irgendjemandem. Ich will das nicht aus einer Corona-Sicht beurteilen, sondern nur aus der reinen Fußballperspektive. Und es ist halt schon ein krasser Wettbewerbsnachteil, wenn es jetzt einfach weitergeht.
Natürlich. So. Na, vor allem, du hast ja auch einen schönen Punkt angebracht, dieses man trainiert und vor allem, ich weiß es zum Beispiel, weil du Halbmarathon angesprochen hast, als ich den gelaufen bin, ich war in einer absoluten Höchstform. Also da war ich extrem fit, war hochmotiviert, psychologisch im Kopf fit und vor allem, wenn es auf einmal nicht stattfindet, es verzögert sich alles. Wer gibt dir denn die Garantie, dass wenn es wieder weitergeht, dass du auch wieder auf demselben konditionellen Level bist? Weil wenn ich mich jetzt angucke, ich bin jetzt nicht schweinefett geworden, aber ich merke zum Beispiel, ja, schon 2-3 Kilo mehr, Trainingsrückstand so ein bisschen und schon bist du nicht mehr auf der Form, Frustration und du kommst in diese Abwärtsspirale rein. Also psychologisch passiert da unheimlich viel.
Ja, und vor allen Dingen, Fußball ist ein unfassbarer psychologisches Spiel eigentlich. Du merkst es, dass Mannschaften, also ich kann wieder nur Werder Bremen sagen. Werder Bremen hat dieses Jahr einen der besten Kader der letzten Jahre und spielt auf dem vorletzten Fußballligaplatz, muss man vielleicht so formulieren, für die, die sich nicht mit Bundesliga und Konsorten auseinandersetzen, sind Vorletzter, sind ganz am Boden, verlieren Spiele und das ist ganz oft Kopfsache einfach. Es ist unfassbar oft Kopfsache und jetzt schmeißen wir in diesen Fakt, das ist, also den ich jetzt mal einfach zum Fakt erkoren habe, schmeißen wir mal rein den Fall Wettbewerbsverzerrung nochmal und den Kontext, ich bringe nochmal wieder Werder. Werder hat zum Beispiel gegen den Abstieg gekämpft in den letzten Jahren auch schon öfter mal und da hatte Werder immer einen großen Vorteil, die Heimspiele, in denen wenn es wirklich drauf ankam, die Fans sich hingestellt haben und eine sogenannte Green-White-Wonder-Wall gemacht haben, keine Sorge, ich erkläre es jetzt, wo 100.000 Fans ungelogen quasi Spalier gestanden haben und auch im Stadion, das Stadion wirklich, man muss es sagen, zusammengebrüllt haben mit Werder Bremen-Gesängen. Das hat eine dermaßen eine Atmosphäre geschaffen, dass die Mannschaft nach vorne gepeitscht ist und sich wieder spielerisch bis in den letzten Jahren teilweise bis an die Europacup-Plätze hochgespielt hat. Weil das so eine Auswirkung gehabt hat auf die Mannschaft. Und also bis in die obere Tabellenhälfte für die, die das nicht einordnen, zu wissen. Und jetzt stell dir mal vor, das fällt weg. So, dann nimmst du manchen Mannschaften oder Eintracht Frankfurt oder Konsorten, die sehr fanstark sind, nimmst du den Vorteil weg. Zum Beispiel aber eine Hertha, die zwar gute Fans hat, aber ein Stadion nicht hat, in denen das wirkt. So, das Olympiastadion ist ein Stadion, da verpufft Atmosphäre nach oben weg. Ja. Weil es so weitläufig ist, redet man da eigentlich schon in den psychologisch wichtigen Faktoren bei Fußball auch von Wettbewerbsverzerrung oder von dem FC Bayern, den das nicht so sehr tangiert, einfach so, um es vielleicht noch plastischer zu machen. Wie wenn jetzt irgendwie in Dortmund auf eine gelbe Wand zugespielt würde. So, du hast auch bei Dortmund, hast du gemerkt, die haben ein Geisterspiel gehabt im europäischen Geschäft und da war der Stecker gezogen in dem Moment, wo die ein Geisterspiel hatten. Den war komplett der Stecker gezogen. Also, worüber reden wir hier? So, und
also das Ding ist ja auch bei Geisterspielen, vielleicht mal um das zu erklären, Map, Geisterspiel heißt ja wirklich leeres Stadion.
Ja.
Also du kannst den Ball, du kannst jeden einzelnen Schrei kannst du hören. Du hörst, wenn der Ball getreten wird, das schallt so sehr, du hörst da nichts, außer haltet. Und Fußball ist einer der Sportarten, die von der Stimmung leben. Wenn man selber nicht spielt und nur zuguckt, dann lebt das zu 100% von der Stimmung. Und ich weiß halt nicht, ob man sich das antun möchte, sich da leere Spiele anzugucken. Weil ich meine, du kannst dich ja nicht mal in der Kneipe mit Leuten treffen, weil das ja auch untersagt ist.
Und
Das
die
heißt
Spiele
jetzt,
werden
ne?
auch nicht im öffentlichen Fernsehen übertragen. Das,
Bingo, ne?
ja, du kannst es dir nicht angucken, wenn du nicht Fan bist. Wenn du Fan bist und du hast nicht irgendwie 5 Verträge. So. Das.
Und das ist, ja, es ist traurig. Und
Genau. Und warum sagt man dann nicht einfach, wir sagen ab? Warum sagt man das nicht? Weil ich will noch mal einen Punkt reinbringen. Danach stelle ich die Frage noch mal, keine Sorge. Ich glaube, dass wenn du jetzt Geisterspiele zeigst, dass dieser Effekt den Fußball nachhaltig kaputt macht. Weil das guckst du dir ein Spiel an. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Geisterspiel gesehen hast oder ein Testspiel ohne Leute mit Übertragung, wo du dann den Trainer so ein bisschen hörst und weiß ich nicht, die Straßen im Hintergrund.
Ich habe es versucht, sagen wir so.
Genau, Fußball ist da nicht losgelöst von, dass du diese Atmosphäre hast. So, das ist genauso wichtig wie das Spiel selbst. Ich weiß, es ist nicht so, aber ich bin einer der wenigen, der tatsächlich sich auch Testspiele antut, und antun ist der richtige Begriff. Wenn du das 4, 5 Spieltage, wenn du jetzt sagen wir mal die letzten 9 Spieltage, die noch anstehen, alle durchziehst, Geisterspiele, du verprellst so viele Fans. Du verprellst so viele Leute vom Fußball, die sich danach sagen, nee, kein Bock mehr. Also ich glaube selbst, dass Sky und Konsorten, die diese Fernsehspiele übertragen, die Fernsehsender, für die man Geld und Abonnements abschließen muss, dass die sich auch irgendwann sagen, das lohnt sich nicht für uns, weil wir haben jetzt dann vielleicht irgendwie 9 Wochen gutes Geld, aber danach wird sukzessive runtergehen, weil noch ein Jahr oder so oder eine Saison, das gibt sich niemand, weil dann wirklich Fans abspringen, so blöd es ist. So, und jetzt stellt man sich dann die Frage wieder, warum bricht man den Spaß nicht einfach ab und sagt, lassen wir es?
Naja, das sieht man ja zum Beispiel auch. Ich meine, guck mal, du siehst ja in lauter Medienbeiträgen sowas wie, oh, jetzt zum Beispiel der FC Liverpool, ein Verein in England, die Saison ihres Lebens gespielt haben, im Prinzip, glaube ich, auch nur noch ein oder zwei Siege gebraucht hätten, um die Meisterschaft fix zu machen. Pff, weg. Wir haben in Deutschland ich würde sagen, seit 6 Jahren wieder mal einen spannenden Meisterschaftskampf, wo wirklich drei, vier Mannschaften potenziell die Schale abholen können. Und du hörst teilweise in vielen Medienberichten dieses, oh, wie schade, und wir hätten ja gern gesehen, und das Spiel findet nicht statt. Und es ist so dieses auf Biegen und Brechen, ja, wir brauchen ja einen Sieger. Wir müssen irgendwie da was übertragen können, und das ist halt genau das Dämliche. Also man muss ja mit aller Macht so dieses, naja, sonst ist ja die ganze Arbeit umsonst, sonst, diese wunderschönen Titelsaisons.
Was da, glaube ich, noch viel mehr reinspielt, sind tatsächlich einmal, man muss erst mal erklären, Fußball ist ein Liquiditätsgeschäft. Ich habe auf das Map gewartet.
Sorry, ich hör's grad, ich bei mir hat es gerade selber im Kopf noch kurz gerattert.
Fußball ist ein Liquiditätsgeschäft, ein Cashgeschäft, also ein Geschäft, in dem der Fußball. Du bist dumm im Profifußball, wenn du das Geld, was du hast, nicht ausgibst. Du versuchst sogar künstlich an noch mehr Geld ranzukommen, was du ausgibst, weil du dadurch schnell einen Vorteil hast in diesem Geschäft, relativ vermeintlich einfach, indem du dann sogar Sachen verkaufst, die dir gar nicht gehören. So. Oder Sachen verpfändest, bei denen nicht, bei dem bei jede Familienvater oder Mutter sagen würde, das ist nicht gut, mein lieber Sohn, du solltest dich nicht so verschulden. Wo aber, oder auch in anderen Wirtschaftszweigen, wo gesagt wurde, nee, das ist nicht seriös, sowas zu tun. Im Fußball ist sowas notwendig und gängige Praxis. Das bedeutet, wenn du nicht ständig dein Geld ausgibst, bist du raus aus dem Spiel. So, von den Dimensionen reden wir. Das bedeutet, da sind keine großen Rücklagen. Das bedeutet, wenn die Spiele nicht stattfinden, fehlen Gelder. Das bedeutet, viele Vereine stehen vor der Pleite. So, da könnte man jetzt theoretisch ja sagen, kein Problem, gleicht irgendwer aus, der Staat oder was weiß ich, oder die DFL, die Milliarden scheffelt, oder der DFB, der Milliarden scheffelt, könnte man ja sagen. Erstens machen die nicht, wollen die nicht, das ist das eine. Aber da kommt jetzt noch ein anderer Rattenschwanz, den die meisten nicht sehen, nämlich Verpflichtungen. Damit die DFL und die DFB ganz viel Geld bekommen, von dem sie einen Teil an die Fußballclubs ausschütten, damit das passiert, müssen quasi große Wettbewerbe stattfinden. Und einer davon, der wichtigste, ist das europäische Geschäft, die Champions League, die wichtigste europäische Fußball-Wettbewerb, Wettbewerb, den es gibt. Ja. Und der wiederum, der Chef von den ganzen europäischen Verbänden ist die UEFA. Und diese UEFA, die sagt, Leute, wenn ihr euren Ligabetrieb absagt, dann sperren wir euch. Dann sperren wir euch von den europäischen Wettbewerben. Wenn ihr euren Liga, wenn ihr eure Liga abbrecht, dann kriegt ihr von uns auf den Finger. Und deswegen sagen quasi DFL und DFB unisono, wir müssen das jetzt weitermachen. So, zeitgleich mit den Clubs, die sagen, wir müssen weitermachen, weil wir sind sonst pleite. Bis auf 2, 3 Clubs. So. Zu denen ich, glaube ich, Hertha sogar zu diesen 2, 3 dazu zählen würde, weil die halt gerade einen Investor haben, der Geld reinschmeißt.
Ja. Oh,
genau, so, also das ist gerade sehr glücklich, könnte man vielleicht sagen, weil auch Hertha vielleicht die Situation aussitzen kann, wenn sie es müssten.
Das ist im Prinzip, ja klar, ich sag mal, der Vorteil jetzt für die Bundesliga-Vereine, vielleicht bis auf 1, 2 Ausnahmen, dem Bundesliga-Verein geht es überwiegend gut. Ich würde auch meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es dem Großteil der Zweitliga-Vereine gut geht. Aber spätestens ab dritter Liga
reibt sich das auf.
Da reibt sich das auf. Ich meine, wir reden hier von Vereinen in der dritten Liga, die im Prinzip nicht viel haben, also wirklich wenig Geld, aber investieren müssen, um überhaupt erstmal in der dritten Liga überhaupt zu überleben. Und kein Mensch will ewig lange in der dritten Liga sein, weil die kostet im Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben mehr für einen Verein, als wenn du in der zweiten Liga spielst oder in der Regionalliga. Also die dritte Liga ist wirklich furchtbar.
Ne? Das musst du nochmal kurz erklären, weil quasi die dritte Liga ist ja quasi der erste Profifußball in Deutschland und als solcher interessiert sich aber keiner dafür. Das heißt, es gibt ganz wenig TV-Gelder. Es ist aber schon Profifußball. Das heißt, du brauchst gute Spieler, um wettbewerbsfähig zu sein. Und da spielen dann eigentlich auch immer wieder so quasi zweite Mannschaften von den Erstligavereinen, die Geld haben in der Regel und quasi da große Talente und guten Fußball spielen lassen. Und gegen die müssen sich andere behaupten. Und damit das geht, ist es fast schon Pflicht, dass du dich sehr hoch verschuldest, um quasi das Geld dann wieder reinzuholen, wenn du an die Fleischtöpfe in der zweiten Liga kommst.
Genau.
Und die sind jetzt richtig geknebelt, da gebe ich dir recht.
Definitiv. Und ich meine, wir haben ja auch Vereine, wie zum Beispiel in der dritten Liga gibt es diesen bayerischen Verein Spielvereinigung Unterhaching.
Die richtig ja, mit Kacke gegriffen haben. Boah.
Die sind ja vor der Saison, das muss man vielleicht mal erklären, im Sommer 2019 sind die an die Börse gegangen.
Bester Zeitpunkt.
Ja, und das ist für die natürlich, und haben ja eine relativ gute Saison gespielt, also man hat es riskiert an der Börse, man hat die ersten Renditen abkassiert, um möglichst schnell in diese zweite Liga zu kommen. Ich glaube, momentan steht ja auch Unterhaching auf Platz 3-4, unter die ersten 2-3 muss man ja kommen. Und für die ist es natürlich ein Verlustgeschäft jetzt en masse, die Aktie fällt natürlich bis zum ins Bodenlose.
Was in dieses verrückte Spiel aber noch reinkommt, was ich vielleicht noch in den Blog hier reinbekommen möchte als Thema, ist Spielerverträge. So, also Spielerverträge sind, muss man erklären, sind immer zeitlich begrenzt. Früher war es nicht so. Früher hat man gesagt, du bist bei uns in einem Vertrag und dann bist du ein Angestellter, genau wie bei einer Firma. Keine Befristung. Das war eine Qualität und irgendwann hat sich das gedreht und Spieler wollten nur noch befristete Verträge, damit sie quasi auch irgendwann rauskommen. Fun Fact, es gab früher keine Befristungen und deswegen hatte der FC Bayern einen kaputten Spieler an der Backe, den sie nicht losgeworden sind, den sie ins Praktika geschickt haben und dann quasi haben irgendwie so Standard-Sachaufgaben und Sachverwaltungsaufgaben haben lösen lassen, der dann da irgendwie so sich mit so Verwaltungsaufgaben offenbar auseinandersetzen musste, worauf der gar keinen Bock hatte. Weißt du, von wem ich rede?
Ich hätte jetzt ein paar im Kopf, aber hau raus.
Uli Hoeneß.
Ah, Uli Hoeneß, okay.
Der dann Bayern München ins Management reingerutscht ist.
Mit 27, und dann, ja.
Genau, und dann den FC Bayern groß gemacht hat, muss man so zugestehen. Und zu einem riesen Verein gemacht hat. Weil der einen unbefristeten Vertrag hatte und deswegen dann nicht, der musste noch irgendwas machen. Die konnten den nicht einfach feuern. So, und damit er eine Aufgabe hat, hat er da Akten gemacht. Und deswegen ist er ins Management gerutscht. So. Egal, kleiner Exkurs.
Aber einen Moment noch, du spielst mir ja gerade diesen Ball schön zu, deswegen würde ich gerne kurz einen Doppelpass machen mit dir, um zu erklären. Pass heißt, ich passe zu Lenny und Lenny passt zurück. Es ist ja, wenn wir über die Vereine reden, wir reden ja jetzt gerade viel über die Spieler, mal auch kurz in der Fußnote erwähnen, an diesem Verein hängen ja nicht nur die Spieler, Trainer, Manager ran, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel an Hertha die Fanshops. Wir haben ja in Berlin, glaube ich, sechs Fanshops, fünf, sechs Fanshops von Hertha BSC. Da hängen ja auch Mitarbeiter dran. Ich weiß, gerade bei Hertha sind sehr viele mit einem Studentenjob. Studenten, ja, die dann auch natürlich jetzt ohne Nebenjob dastehen. Bei Hertha, als ich ja mal eine Zeit lang im Hertha-Shop gearbeitet habe, ich glaube, die haben fast nur Studentenjobs vergeben. Die sind ohne Arbeit, die Vollzeitstellen haben im Merchandise-Bereich, die sind natürlich finanziell auch weitaus mehr jetzt gebeutelt als die Spieler. Also
Ja.
da hängen auch Existenzen dran natürlich jetzt durch den Abbruch des Ligabetriebs.
Also ich weiß, dass Werder Bremen zum Beispiel teilweise, wie heißt es nochmal, 60% hier auf die 60% Arbeitsausfall quasi hat geltend gemacht. Also dass die Mitarbeiter an der Geschäftsstelle 60% quasi von ihrem Gehalt nur noch bekommen haben, und haben selber, also vom Staat. Und dann Werder Bremen selber gesagt hat, die restlichen 40% zahlen wir. Also ihr kriegt euer Gehalt
Cool.
weiter, aber jetzt halt aus verschiedenen Töpfen. So, das, und damit bin ich als Fan sehr cool. So, das finde ich gut.
Ja,
Aber das ist was,
definitiv.
was du sagst, ne? Also diese ganzen Kleinstjobs, die fallen halt dann einfach weg, ne? So, der Student, der vielleicht darauf angewiesen ist, dass er das hat,
Ja.
ist schwierig. Ja,
Definitiv.
genau. Aber ich glaube, jetzt machen wir mal was. Ich spiele einen Song ab, bei dem ich mir sagen würde, der ist perfekt für die Corona-Krise, für euch alle da draußen. Und der ist aber auch perfekt für Fußball. Wenn ihr ihn nicht kennt, dann seid ihr keine richtigen Fans. Das ist aber auch nicht schlimm. Aber den müsst ihr kennen. Hier sind Gary and the Pacemakers. Den kennen wenig, nämlich den Bandnamen, aber den Titel kennen sie alle. You Never Walk Alone. Bis gleich.
Ah, herrlich.
So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Immer noch König Fußball als Thema. Mittlerweile hat er sich schon zum Kaiser gekrönt. So schnell kann das hier gehen. Ich habe derweil noch mal was nachgeguckt und habe im Off quasi an die ein Thema mit an den Kopf geworfen, nämlich was passiert eigentlich mit all den Fußballvereinen, die jetzt quasi, darauf wollte ich nämlich hinaus vorhin, Verträge befristet, enden ganz viele im Juni in einem Monat. Was macht man denn mit den Vereinen, die ganz viele endende Verträge haben? Müssen die sich einen neuen Kader bauen, um die Saison zu Ende zu spielen, wenn die jetzt sich zieht? Oder sagt man Kulanz, Kulanz, die müssen noch bleiben, aber vielleicht wollen sie ja ins Ausland gehen und da gelten ganz andere Dinge. Mal um das zu verdeutlichen, wie dramatisch das ist, Fortuna Düsseldorf, Erstliga-Bundesliga-Club, hat 18 endende Verträge mit dem Juni. In ein paar Tagen. So, was machen die? Die können dann nicht mehr spielen. Was passiert, wenn Fortuna Düsseldorf den Juni durchschreitet? Was passiert dann? Ich kann es mir nicht beantworten, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist unverantwortlich, das jetzt einfach so wieder anzuwerfen und nicht zu bedenken, hallo, da ist eine halbe Mannschaft dann weg. Oder bleiben die? Oder müssen die bleiben? Gesetzlich? Zwangsarbeit? Wie willst du das lösen? Wie? Ich weiß nicht wie. Es ist ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. Aber gut. Hast du da eine Haltung?
Also ich würde sogar noch etwas draufpacken, wenn wir jetzt mal beim Verein Fortuna Düsseldorf bleiben. Aber das ist etwas, betrifft ja alle Vereine. Dadurch, dass ja momentan kein Spielbetrieb ist. Jeder Spieler hat ja einen Marktwert. Also ein Spieler ist so und so viel wert. Sprich, ich muss die und die Summe bezahlen, damit ich ihn aus einem Vertrag herauskaufen kann. Dadurch, dass momentan ja nicht ein einziger Spieler spielt, sinken die Marktwerte.
Und die
Und
Blase schrumpft. Ja.
richtig, also für einen großen Verein, wo auslaufende Verträge sind, plus auch noch die Tatsache, die wertvollen Spieler, womit man vielleicht noch mal Geld machen kann, indem man sie verkauft, ja, wenn die Marktwerte weiter und weiter sinken, dann kommt da also auch nicht mehr viel raus.
Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, Hertha hat ziemlich Glück mit dem Sponsor, sag ich schon, mit dem Investor, weil nur mal angenommen, in Bundesliga im Sommer geht die Liga wieder los. Und alle sind ausgehungert und alle möglichen Verträge enden, dann können die einfach dick zulangen. So, dann sind so eine 100 Millionen auf einmal viel mehr wert. Hingegen so jemand wie Werder Bremen ist dann ziemlich gelackmeiert, weil man sich im letzten Jahr quasi aus dem Fenster gelehnt hat und jetzt quasi dann so in einer Situation sitzt, wo man sich überlegen muss, wie kriegen wir jetzt eigentlich einen Kader zusammen? 8 Spieler hauen ab. Schwieriges Thema. Aber
Na, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass vielleicht auch kleinere Vereine oder beziehungsweise Vereine, die eine besonders gute Jugendarbeit geleistet haben, und da kommen dann Bundesliga-Vereine wie zum Beispiel SC Freiburg oder auch der FSV Mainz 05, oder auch Union Berlin, die sehr viel in den vergangenen Jahren einfach auf die Jugendarbeit gesetzt haben. Also man muss sich das vorstellen, bei diesen Vereinen ist es so, die laufen alle Jugendakademien bis zur U23 und werden dann dort auch tatsächlich Profi und auch gestandene Stars. Viele Spieler, die wir heute in der Nationalmannschaft sehen, haben ja die meisten ihre Wurzeln zum Beispiel aus Vereinen wie Freiburg beispielsweise. Da könnte ich mir vorstellen, die könnten dadurch jetzt auch nochmal hoch oder könnten weniger Probleme haben, weil da ändert sich nicht viel an der Transferstrategie. Aber Vereine, wo eben halt immer nur scheiß Jugendarbeit gemacht wurde, wo man immer von der Kohle, von den Sponsoren, Investoren abhängig war, da wird es natürlich ziemlich böse aussehen in der Zukunft, ganz klar. Also Hashtag Wolfsburg, Hoffenheim, na gut, Hoffenheim nicht, aber Wolfsburg auf jeden Fall, unser VW-Club, das wird böse.
Das wird schwierig. Aber nochmal was ganz anderes, wo wir die auslaufenden Verträge haben. Es gibt ja einen Spieler, bei dem der Vertrag ausläuft, der sich sehr dämlich verhalten hat, will ich mal meinen, nämlich Salomon Kalou.
Oh,
Genau,
ja.
ich könnte jetzt Verschwörungstheorien sagen und sagen, der hat das forciert, um nicht mehr spielen zu müssen, bis sein Vertrag endet. Aber das wäre sehr aus dem Fenster und sehr verschwörungstheoretisch, deswegen werde ich das nur so als Pseudo-Aussage mal in den Raum reinwerfen. Vielleicht fällt das an einer anderen Stelle wieder auf. Salomon Kalou, genau, wie passt der jetzt in diese Geschichte? Wir haben quasi diesen Fußball und der Fußball versucht sich zwangsweise jetzt die Gesellschaft darauf vorzubereiten, dass er eine Sonderrolle haben muss, weil ansonsten geht er baden. Ganz viele Probleme an allen Ecken und Enden, weswegen es weitergehen muss. Ansonsten geht der Fußball, wie er ist, kaputt und ganz viele Leute landen auf der Straße. Selbe Argumentation wie Volkswagen. Und man versucht da so die Gesellschaft drauf einzulassen und wir hatten vor einigen Monaten auch Umfragen in diverse und da war es eher so 60-40 für Wiedereröffnung von Fußball. Ich kann dir Stein auf Bein schwören, dass sich das jetzt anders aussieht. Und dazu hat der Fall Kalou, denke ich, beigetragen gerade in der öffentlichen Wahrnehmung. Auch wenn es gar nicht so was extrem Dramatisches ist, sondern einfach nur eine Standortbeschreibung, wie manche Fußballspieler, nicht alle, aber manche Fußballspieler anscheinend die Corona-Krise sehen. Was war passiert, Andi? Ich würde ja an dich übergeben, weil du noch deutlich tiefer in dem Fall drin steckst als ich. Ich habe das Video aber auch
Ja.
gesehen.
Ja, also in dem Video sieht man Kalou in den ersten Minuten relativ langweilig, wie er zum Trainingsplatz fährt, aber dann sieht man ihn in der Umkleidekabine, wo Spieler nicht den Abstand von 1,5 Metern halten, wo auch Shake-Hands gegeben werden, ganz normal, und er geht, und das ist ja dann die Spitze des Eisbergs, geht ja gerade in den medizinischen Abteilungsraum,
Mit
wo ein.
Torunariga, ne?
Genau, wo von einem Mitspieler von Jordan Torunariga gerade ein Corona-Test gemacht wird und auch da nicht alle Sicherheitsvorkehrungen wirklich hundertprozentig getroffen werden. Und er filmt es und man hört noch wohl
Und er
den.
filmt auch den Arzt. Also,
Genau, und der sagt
ich.
ja: Hör auf, Kalou, hör bitte auf, hör auf.
Salah, hör auf.
Und genau, und er so ein bisschen leicht so flapsig und macht so weiter und hat seinen Spaß dabei. Das war, ja,
Das war
also man,
unsensibel, glaube ich, kann man
definitiv.
sagen.
Es
An
hat
den
halt zwei
Zeiten,
Seiten.
ja, wo sich Leute
Ja,
so einschränken. Also auf der anderen Seite fand ich die Aussage von ihm recht frech danach, weil sie halt gelogen war. Ich glaube, das ist das musst du beurteilen, aber ich glaube, dass so ein Kalou einen vorgeschriebenen Wisch bekommen hat von Hertha für Offiziellen mit hier, das sagst du jetzt den Fans, weil der hat ja ein Statement danach rausgehauen. Ich weiß nicht, wie das bei Hertha gehandhabt wird. So, da wirst du sicherlich einen besseren Einblick haben als ich.
also
Nämlich,
für
dass
Kalou kann
das
ich jetzt nur sagen, es ist jetzt so, für
ist
ihn hat
freigestellt,
sich,
ne?
der ist suspendiert worden, der wird nicht mehr für Hertha auflaufen. Das ist natürlich schade. Ja klar, er war ein Spieler, der auch manchmal polarisiert hat, aufgrund seiner eher aufgrund seiner Leistungen, aber der sich verdient gemacht hat. Ich meine, er war jetzt viele Jahre bei Hertha Spieler. Ich glaube, der war jetzt so fünf, 6 Jahre ungefähr war er bei uns und hat viel dazu beigetragen, dass Hertha sich in der Bundesliga wieder etabliert hat und auch teilweise auch in Europa gespielt hat. Ich hätte mir für ihn einen anderen Abschied gewünscht aus
Also
Berlin, ganz klar.
bei Kalou, also ich habe da immer noch Davy Selke im Ohr. Davy Selke ist ein Stürmer, der auch in der Jugend der deutschen Nationalmannschaft dabei war, der lange Jahre bei Hertha BSC gespielt hat und auch gut gespielt hat und auch mit Kalou zusammengespielt hat. Und der quasi Kalou verglichen hat mit Vereinslegende wie Pizarro bei Werder Bremen. Also wie ein großer, ganz verdienter Fußballspieler für den Verein. Jemand, der wirklich ganz, 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 ganz großes Nostalgie und auch ganz hohen Verdienst eigentlich für so einen Verein hat. Und selbst wenn man nicht Fußballfan ist, kennt man die Vereine, für die er gespielt hat teilweise. Also du hast Celille vielleicht nicht, aber der FC Chelsea oder Feyenoord Rotterdam, das sind schon Hausmarken. So, jetzt kommt aber dazu, dass dieser Mann, ich glaube, er ist 34,
Richtig,
er
ja.
wird 35 und macht so eine Unbedarftheit. Also, und dazu kommt für mich halt immer noch dieses, ich fand das viel frecher, in dem Statement zu lügen, bei dem halt entweder er gelogen hat oder halt die Person, die das geschrieben hat, was ich mir auch vorstellen kann, dass das halt irgendwie von der Pressestelle von Hertha vielleicht formuliert wurde. Nämlich, da wurde gesagt, dass er sich dafür entschuldige, weil er hätte jetzt Handshakes gegeben und so, weil ja irgendwie alle negativ geprüft worden wären und deswegen so Corona-negativ und deswegen quasi er einfach nur Handshakes gemacht hat und so und dann wäre es ja auch eigentlich okay und so. Aber natürlich wäre es ein falsches Signal nach außen gewesen, aber grundsätzlich ist es ja nicht verwerflich, mit jemandem, der negativ geprüft ist, Handshakes zu machen. In dem Video sieht man, wie jemand, der gerade geprüft wird, die handshaked. Insofern nicht ehrlich. Egal von wem. Erstmal nicht ehrlich. Und halt irgendwie sehr toxisch für diese Situation. Weiß ich nicht. Ich will es nicht zu hoch hängen, aber es ist.
Nö, also letztendlich, gut, er hat sich ja auch dafür entschuldigt. Wir brauchen ja nicht darüber diskutieren, dass das ein No-Go ist.
Ja.
Auf der anderen Seite muss ich aber auch mal sagen, es hat in dem Fall nicht der Bundesliga, weil wir wissen nicht, wie es bei anderen Vereinen ist, weil deswegen finde ich die Diskussion, das auf Bundesliga-Ebene zu gestalten, finde ich schwierig. Wir haben nur dieses
Ja.
eine Video bei Hertha gesehen. Deswegen sage ich auf anderer Seite, es hat Hertha
Es war kein
den
Image-Film für
Spiegel
Hertha.
vorgehalten. Ne,
Also.
es hat Hertha den Spiegel vorgehalten und wenn ich jetzt Geschäftsführer Michael Preetz wäre, also dann würde ich natürlich, dass er in Kalou gerügt hat, absolut richtig. Aber ich würde auch gleich noch die anderen Spieler mitrügen, weil es hat wirklich diesen Spiegel vorgehalten, dass es eine Handvoll Spieler gibt, die sich nicht an die Sicherheitsvorkehrungen halten. Sie sind Menschen des öffentlichen Lebens, da haben sie eine Vorbildfunktion und das hat so ein bisschen den Spiegel vorgehalten. Deswegen würde ich da als Manager, als Geschäftsführer auch mal sagen, ey Leute, dieses Video ist ein No-Go, aber das, was ich hier auf dem Video sehe, sorry, wir müssen mal unser Verhalten überdenken.
Ja.
Aber ich finde, man darf es nicht jetzt auf Bundesliga-Niveau ziehen, so nach dem Motto, alle Fußballspieler halten sich nicht dran und das sind Egoisten.
Ja, ich grätsch dir aber
Ja,
mal rein.
schwierig.
Ich grätsch dir aber mal rein, weil das ist das, was aber in der öffentlichen Meinung passiert. Das wirst du nicht verhindern. Das kannst du nicht
Traurigerweise, ja.
verhindern. Das passiert jetzt. Ich habe jetzt schon Gespräche mit Menschen gehabt, die mir dann gesagt haben, Menschen aus meiner nächsten Umgebung, die sich nicht mit Fußball auseinandersetzen, die aber bei mir ankamen mit Salomon Kalou, wo ich dann dachte, oh, du kennst dich aber aus mit Fußball. Nee, dass du eine Vereinsikone von Hertha kennst. Cool für dich. Nee, dass tatsächlich mir gesagt wurde, ja. Dass so ein 35-Jähriger, dass der da irgendwie so kindisch sich verhält und diese ganze Situation nicht ernst nimmt und auch seine Funktion nicht ernst nimmt als Vorbildfunktion und so weiter, das ist ja ein ganz schöner Schlag und das sagt ja irgendwie ganz schön viel über den Fußball aus, dass das alles so in der Bundesliga anscheinend irgendwie nur so geistiger Stand von 12-Jährigen ist und so solche Sätze, die dann da fallen. Ist halt die Welle, die es schlägt. Wir sind in einer medial hochgerüsteten Welt, muss man mittlerweile sagen, die einfach, wo die Medien Dinge ganz schnell, ganz breit treten. Und das war einfach wirklich in einer so sensiblen Welt, in der nicht mal mehr Typen gefragt sind, sondern ganz glatt geschmögelte Menschen, war das maximal dämlich. Also unabhängig davon, er wird sich keinen Gefallen getan haben, außer dass er jetzt nicht mehr spielt und noch Gehälter bezieht vielleicht. Dann noch die Aktion, dass die sich ernsthaft in diesem Video darüber... Er macht einen Livestream auf Instagram. Das ist das, was passiert ist. Der Mann hat eine Millionen Reichweite. So, das kann dem nicht, der kann nicht davon ausgehen, dass das keiner sieht oder dass das nur seine besten Freunde sehen. Ja. Der hat eine Millionen Reichweite. So. Und dann beschwert er sich ernsthaft live vor einem großen Publikum, beschwert er sich laut als Vertreter Hertha BSCs in den Räumen von Hertha BSC in einem Livestream darüber, dass er nicht nur 11% von seinem Gehalt zurückstecken musste, sondern 15%. Und dass das ja wohl intentioniert von Hertha wäre, weil ja alle Spieler das bekämen. Das hat bestimmt irgendwie Maschine bei Hertha, dass das ja bestimmt irgendwie gängige Praxis wäre und dass sie sich jetzt ganz viel einsparen beim Verein. Das alleine, sowas zu formulieren, das ist eine dermaßen Respektlosigkeit gegen den eigenen Arbeitgeber. Das in die Öffentlichkeit zu treten. Erstmal hier Gehaltsinterner nach außen, schon mal nicht gut, aber dann quasi zu sagen, mein Verein zieht mich ab, als Behauptung in den Raum zu stellen vor einem Publikum, das macht man nicht. Das macht man egal nicht. Das würde ich niemals bei meinem Arbeitgeber machen. Ich würde mich niemals in den Livestream, nur mal angenommen, ich wäre jetzt ein berühmter YouTuber oder sowas nebenher, und ich mache irgendeinen Clip oder so, und er hat auch irgendwie große Reichweite. Und da würde ich mich über meinen Arbeitgeber beschweren, darüber, dass der irgendwie mir nicht mein Gehalt zahlt. Das würde ich nie machen. Das ist doch eine dermaßen Unprofessionalität. Oder hänge ich das gerade zu hoch? Wie siehst du das?
Nö, ich sehe das völlig so wie du. Nun muss man aber dazu sagen, dass sich Spieler über ihr Gehalt aufregen. Sowas wie, ja, ich werde abgezogen und der verdient ja mehr oder ne? Das ist ja etwas, das ist gängig leider momentan in unserem Medien, auch Mediengeschäft, Fußball. Es ist natürlich, wie du schon sagst, dadurch, dass wir jetzt diese Corona-Situation haben, ist es natürlich nochmal äußerst sensibel. Und wie gesagt, solche Formulierungen, dass man das auch öffentlich macht, wie, ja, ich werde abgezogen oder nee, ich habe diese Gehaltsforderung, das kann nicht sein, das ist ja... Das ist nichts Neues, das haben wir schon oft gehabt. Da könnte ich jetzt eine Reihe von Beispielen in der Bundesliga bringen, wo wir das hatten. Hat manchmal mehr, manchmal weniger mediale Echen geschlagen, okay. Aber durch Corona hat das natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Und deswegen sage ich, ja, was der da raushaut, nicht schön, ist aber auch nichts Neues. Deswegen ist das bei mir so vorbeigegangen. Es ist halt nur dadurch so schlimm, weil es zu Zeiten von Corona passiert, weil es anderen wirklich, wenn die 15% weniger Gehalt kriegen, denen wirklich dreckig geht und an den Kragen geht, weil die sich dann wirklich gewisse Dinge nicht mehr leisten können. Und da kommt es natürlich vor dem Hintergrund nochmal doppelt beschissen an. Dass es jetzt gegen Hertha BSC geht, finde ich, ja, ist unschön. Als Fan sage ich das ganz klar, aber ich sage mal, tut mir nicht so sehr weh, wie das, was jetzt hinten heraus dabei alles passiert.
Vor allen Dingen mit dem Kontext, dass man, also man muss ja schon sagen, dass in den letzten 2, vielleicht 3 Jahren Herr Kalou auch abgebaut hat und man ihm eigentlich so einen Ehrenvertrag gegeben hat, jetzt nochmal so die Verlängerung, die er da bekommen hat, um da nochmal irgendwie so im Guten rausgehen zu können, vielleicht noch ein bisschen den Jungspielern beibringen zu können, halt wie man es von Pizarro bei Werder vielleicht kennt, also so ein alter Lehrmeister, der da noch hingesetzt wird, um jungen Stürmertalenten quasi ein Vorbild zu sein. Was ja auch, glaube ich, bei so Spielern wie Selke funktioniert hat bei Hertha in den letzten Jahren mit Kalou davor. Das von so jemandem, weißt du? Ja, dass dann von so jemandem wegen 4% irgendwie dann dem Management so unlauteres Geschäft oder Betrug in einem Livestream, nicht in einem Video, wo man dann drüber nachdenkt und vielleicht sagt, ist vielleicht nicht so klug, schneide ich raus. In einem Livestream, das ist so dämlich. Ja. Entschuldigung.
Naja, es ist aber, ich glaube, bei Kalou ist einfach, es ist in dieser Saison, ist für ihn, glaube ich, auch so ein bisschen so die Seuchensaison. Man darf halt nicht vergessen,
er hat nur 5 Spiele gemacht, ne?
Also, erst seinen Stammplatz verloren unter dem zwischenzeitlichen Trainer Jürgen Klinsmann ist ja dann gar nicht mehr berücksichtigt worden und da dann ja auch verlauten lassen über die Medien, ja, Kalou wird gar nicht mehr berücksichtigt für die nächste Saison. Das hat er ja mehr aus der Presse erfahren als von ihm. Und ich glaube, das ist so auch, das soll es jetzt nicht entschuldigen, um Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, da hat sich so vieles auf eins rausgestaut, weil es war für ihn komplett eine Seuchensaison. Stammplatz verlieren, den Platz bei Hertha verlieren. Und ich weiß aus internen Kreisen, er hat sich ja hier wohlgefühlt. Er ist ja nicht ohne Grund hier 5, 6 Jahre geblieben. Normalerweise, viele Bundesligaspieler bleiben ja maximal 2, 3 Jahre bei einem Verein und wechseln dann weiter. Er ist geblieben, weil er sich wohlgefühlt hat. Sein Bruder hier, der ist ja auch immer regelmäßig in den Fanshops gegangen, hat dann zig Trikots für seine Hilfsorganisation da immer bestellt. Also die haben sich in Berlin schon heimisch gefühlt. Umso mehr ist natürlich schade, wenn du da wirklich so einen Legionär hast, der da so lange ist, dass der da auch einen würdigen Abschied hat. Scheiß drauf, wenn der nur einmal noch spielt. Gibt Spielerlegenden wie Paul Dardai, der vorherige Trainer letzte Saison bei Hertha. Der hat am Ende auch nicht mehr gespielt, aber er hat sein Abschiedsspiel gekriegt und da waren stehende Ovationen, 70.000.
Selbst wenn du, nur mal angenommen, wir denken uns das jetzt weg, ne? Der hätte doch trotzdem bei seinem letzten Bundesligaspiel hätte der doch hier auch Standing Ovations bekommen.
Natürlich.
Und definitiv irgendein Trainee-Angebot für Trainerlehrgang, ja, für, weiß ich nicht, klar, E-Jugend im Zweifel, wenn er wirklich ganz schlimm wäre und ganz schlecht. Hätte er trotzdem, ja, irgendein Angebot für nach dem Profifußball bei Hertha bekommen. Jetzt kann ich mir das nicht mehr vorstellen.
Nö, ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, so wie ich Kalou einschätze, ich könnte mir vorstellen, dass diese Aussage, dass das vielleicht auch eine Kurzschlussreaktion war, könnte ich mir vorstellen, weil Kalou schätze ich jetzt eigentlich nicht so als den typischen Skandalspieler eigentlich ein. Nee. Er hat schon ein großes Maul manchmal, ne? Aber er ist jetzt nicht so der typische Spieler, der die Skandale sucht. Und deswegen glaube ich, das war eine Kurzschlussreaktion, das war eine unbedachte Sache. Ich glaube, wenn er das reflektieren würde, dann weiß er auch, dass er da ein zu großes Loch jetzt eingetreten hat. Aber klar, das war dämlich. Es ist gegen den Verein, es ist gegen die Fans und vor allem, es ist einfach auch in der Corona-Situation auch gegen momentan den einfachen, in Anführungszeichen, Arbeitnehmer respektlos.
Ja, vor allen Dingen, ich glaube, damit hast du, und das ist so vielleicht mein Schlussgedanke von meiner Seite, du hast, glaube ich, dem Fußball damit einen richtigen, in Deutschland einen richtigen Nackenschlag verpasst. Weil jetzt wird Fußball so gesehen in der Wiederanpfiff. Wir denken gerade, haben in dieser Stunde über alle Faktoren vielleicht oder viele Faktoren nachgedacht, laut über, weswegen es vielleicht auch zwangsweise so sein müsste, dass der Fußball wieder rollt, in welcher Form auch immer, weil eben Verpflichtungen, Liquiditätsengpässe und so weiter, weiter Existenz von Vereinen. Jetzt, ohne diesen Kontext für die meisten Menschen da draußen, ist es eine Schublade mit Volkswagen. So, eine Schublade. Nämlich, die wollen Rettungsgelder und verhalten sich aber so scheiße. Die einen verhöhnen und verarschen uns mit irgendwelchen Livestreams und die anderen, ich überziehe das jetzt bewusst, die anderen verarschen die Leute mit Abgaswerten etc. Und jetzt, wo es mal wieder schlimm ist, machen sie die Hand auf. So, das ist finde ich, also es ist ein Bärendienst so, in der Situation ungewollt. Es wird viel höher gehangen, als diese Aktion war. Ohne Corona, wie du sagst, völlig richtig, wäre das kurzer Höhepunkt gewesen und dann hätten wir alle gesagt, so und jetzt wieder zum Spieltag. So ist das jetzt halt wirklich, hat das eine sehr, sehr, sehr hohe Welle, die das schlägt. Ja. Und ich weiß nicht, inwieweit man jetzt den Fußball überhaupt wieder anfassen und anfangen kann. Das ist schwierig, das zu vermitteln. Aber ich will ja auch kein Politiker im Moment sein.
Das ist sehr schwer. Und gut, nun sage ich aber, dann hat der Fußball aber auch ein bisschen Zeit, sich wieder zu bewähren, um eine gewisse Normalität auch wieder reinzubringen. Ich meine, in diesem Jahr die Fußball-Europameisterschaft findet nicht statt. Ich glaube, da ist jetzt auch genug Zeit, dass man nochmal...
Die arme FIFA. Das,
ne, aber, die arme UEFA. Ne, aber ich glaube, eigentlich würde ich es mir wünschen, das ist ein Wunschgedanke, man müsste jetzt gerade in der Zeit nochmal überdenken, wo ist eigentlich der Standort des Fußballs? Auf welchen Grundwerten wollen wir das hier aufbauen? Weil Fakt ist doch mal eins, die Schere wird nach der Corona-Krise noch weiter auseinandergehen zwischen den Vereinen, die Erfolg und auch Kohle haben und den Vereinen, die sich da wirklich mühevoll hochkämpfen müssen. Die Schere wird ja dadurch noch weiter auseinandergehen. Und da finde ich, muss eigentlich auch die Debatte wieder aufspringen. Zurück zu den Wurzeln, Fragezeichen. Wo sehen
Nee.
wir uns fußballmäßig? Na?
Was ist denn deine Perspektive? Damit können wir schließen. Was denkst du? Was wird danach passieren?
Also, mein Bauchgefühl, Wunsch kann man ja viel. Mein Bauchgefühl sagt mir, die Schere wird auseinandergehen. Ich glaube, viele Vereine werden vor gewaltigen Problemen stehen und auch, ich denke, es wird viele Zwangsabstiege geben. Gerade in der dritten Liga, das befürchte ich. Und ich rechne in der Bundesliga sportlich gesehen mit einer noch stärkeren Bayern- und Dortmund-Dominanz als vorhin und auch Leipzig-Dominanz, als ohnehin schon vorher war.
Ich sehe das gar nicht also so reformatorisch. Ich sehe das, glaube ich, viel negativ revolutionärischer. Also
Okay.
ich glaube, dass jetzt ganz viele Vereine einfach sterben und jetzt die Red Bulls dieser Welt hochkommen. So, also da werden jetzt einfach wird jetzt einfach gesagt werden, so, und jetzt nennen wir nicht nur den Tiroler FC Swarovski Tirol, sondern jetzt gibt es halt irgendwie noch BMW München oder so oder für 1860 oder so. Oder ne, gibt dementsprechend dann vielleicht anstelle von, weiß ich nicht, dem VfB Stuttgart vielleicht Mercedes Stuttgart oder so. Also da wird das dicke Sponsoring so reingehen, dass der Fußball den Boden verliert. Den letzten, den er noch hatte, weil der Vereinssport, der Unterschwellige, bricht ja jetzt weg. Vereinssport stirbt gerade, egal welche Sportart. Und man muss ja auch immer sagen, dass auf deutscher Ebene die zwei Großen zusammen mit den anderen großen Clubs in Europa, also Borussia Dortmund und Bayern München in dem Fall, laut darüber nachgedacht haben, leider laut, eigentlich wollten sie es leise haben, ob es nicht eine europäische Liga geben sollte, wo nur die Besten spielen und der Rest kann ja gucken, wo er bleibt. Genau, und ich glaube, das wird dann realisiert, ehrlich gesagt. Ich glaube, da ist jetzt der Zeitpunkt für gekommen, zu sagen dann, ja, und jetzt die, die noch da sind, die spielen miteinander mit der Beweggründung, ja, es gibt die anderen ja nicht mehr. Da können wir ja nichts für, dass wir den Fußball vorher ausgeblutet haben lassen und jetzt sind alle an der Krise gestorben. Jetzt gehen wir
Wenn
halt. So,
das
das.
so kommt, dann bin ich mir aber auch sicher, dann trägt das halt auch nochmal dazu bei, dass der Fußball nochmal langweiliger wird, weil der FC Bayern München, ich finde, das ist ein Out-Thema. Also wenn man sich
Nee,
mal Deutschland an.
der Event-Fan wird dann mehr. Der Event-Fan wird
Oder so.
mehr, der zahlkräftige Event-Fan, der Stadion-Fan mit der Bratwurst, der ist ja eh nicht gesehen, an dem gern gesehen. An dem verdient man im Monat vielleicht einen Hunderter. Am zahlenden Asiaten verdienst du deutlich mehr.
Ja, okay, das stimmt, ja.
So, und in genau dem Kontext macht es Sinn, wenn dann Bayern nur noch gegen Juventus Turin und Real Madrid spielt und nicht mehr, sagen wir mal, gegen Paderborn. Das passt dann ja in die Zeit. Das ist der Zeitgeist, so meiner Meinung nach. Also so, wenn ich jetzt Marketingmanager wäre bei Bayern, dann glaube ich, dass der Verein so handeln wollen würde, um sich öffentlich so darzustellen, dass der auch als Weltclub gesehen wird und nicht mehr gegen Paderborns dieser Welt spielen muss oder Fortuna Düsseldorf oder was auch immer oder ein DFB-Pokal gegen irgendeinen Sechsligisten, dass sowas noch passieren muss, das will FC Bayern eigentlich nicht. Eigentlich wollen die nur noch mit den Größten der Größen sich messen. Da ist außerdem viel mehr Geld drin. Das ist so blöd es klingt. Ich glaube, dass das so abläuft.
Zumindest könnte ich mir vorstellen, dann wird der FC Bayern natürlich einen noch höheren Hassstatus haben in Deutschland, als ohnehin schon hat.
Meinst
Aber
du?
dann auch, weil, naja, ich finde, das hat so ein bisschen was von, ach, sind wir nicht mehr gut genug, dass ihr gegen uns spielen wollt, reichen wir euch nicht mehr. Ich finde, das hat so ein bisschen denn dieses Image davon.
Menschen sind
Also.
vergesslich. Also das ist also 2, 3 Jahre und dann ist man entweder Dortmund oder Bayern-Fan oder Nationalmannschaftsfan. Kannst du eins von den drei Trikots kaufen und ja, gut ist. Ist ein bisschen unbefriedigend, der Gedanke. Ich finde eigentlich gerade dieses kleine, dieses Vereinskultur-Ding und du gehst mit 10 Euro, gehst du zu einem Fußballspiel zusammen mit entweder deinem Sohn oder mit deinem Papa oder sowas und oder Tochter oder Tante oder was auch immer, mit deiner Familie gehst du ins Stadion und guckst dir ein Fußballspiel an. Das ist, wir überziehen gerade gnadenlos, ist mir gerade egal.
Oh, sorry.
Sorry an der Stelle. Das wird nicht sterben. Dafür wird es immer irgendwie etwas geben. Und da wird es dann ganz viele neue kleine Fußballvereine geben, die quasi das, was wir früher hatten in den 50ern und 60ern, sich wieder erneuert, losgelöst vom Spitzenfußball.
Was hatten wir denn kurz, jetzt muss ich einmal reingrätschen, dass wir auch mal wissen, was wie war denn vielleicht in einem kurzen Satz, okay. In zwei kurzen Sätzen, wie es in den 50er, 60er war.
Es gab vor der Gründung der Bundesliga, gab es keinen Profifußball. Und man hat immer überlegt, will man denn eigentlich Profifußball mit Geld, mit Gehältern und allem drum und dran und Shishi. Und in Deutschland hatte man diese Diskussion, es gab viele, die gesagt haben, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das ein Mannschaftssport bleibt und das Geld soll mal draußen bleiben. Man hat sich aber dafür entschieden, die Bundesliga zu gründen. In den 60ern. 64, ne? 64, 65?
Genau. Genau, ja. 64. 1963, 64 war genau, die erste Saison.
Genau. So. Genau. Die Diskussion gab es halt fast 10 Jahre lang. Und irgendwann hat man sich dann erwärmen lassen für den Profifußball. Und ich glaube, dass die Situation in diesen 50er Jahren quasi mit Fußball vor vielen tausenden Leuten, aber ohne das große Geld, dass das funktionieren könnte, dass das laufen würde und dass dann irgendwann nach einigen, dadurch, dass die Medien schneller sind, dass du quasi an den Punkt kommst, dass jetzt hole ich wieder zu lange aus. Ich breche es runter. Dass man sich die Frage nochmal stellt. Also, dass man sich sagt, und jetzt wollen wir aber auch wieder professionellen Fußball machen. Wir wollen noch besseren Fußball sehen. Dieselbe Argumentationskette wird aufploppen, weil die Menschen vergesslich sind. Und dann wird man den Käse wieder haben. Nur die ganze Zeit, dass es quasi noch eine europäische Liga gibt, die davon komplett losgelöst ist, in der Bayern und Dortmund spielen. So blöd das klingt. Also es wird quasi dasselbe geben, nur nochmal mit einer Ebene drüber. Und dann wird man irgendwie sagen, oh, wir haben voll die revolutionäre Idee, die spielen jetzt unteren Profifußball. Wie wäre es, wenn wir eine mittlere Liga haben? Und dann entwickelt man sich so zurück zu diesem ursprünglichen erste Liga, zweite Liga. Irgendwann kommst du da wieder an. Die Frage ist, erleben wir beide das noch?
Ja.
Sehr, sehr, also ich verschwörungstheoretisch, ich weiß.
Sagen wir mal so, ich fand nur gerade schon, das ist eine düstere Welt, wo ihr sagt, da gibt es irgendwann nur noch Bayern, Dortmund oder das DFB-Trikot. Also mit Dortmund könnte ich mich ja noch solidarisieren, aber ach du Scheiße, wenn ich mich dann nur zwischen Bayern und Deutschland, zwischen Kotze und Scheiße dann trennen muss, weil die Deutschland-Fans kannst du alle in eine Tonne treten, das sind halt nur Event-Fans und die Bayern sind nur Erfolgsfans. Ach du Kacke, das ist dann eine traurige Fußballwelt. Nicht nur, also ich wollte euch nicht Bayern-Fans jetzt beleidigen, aber...
Im Stadion gibt es bestimmt 15.000 bis 20.000 richtig echte Fans, aber der Rest ist halt so, ja.
Ja, okay. Ja, gut, ja. Das stimmt, da lenke ich ein, ja.
Doch. Aber was macht ein Fan denn aus? Da könnte man jetzt auch wieder eine ganze Sendung machen. Was ist eigentlich, wann ist man denn ein richtiger Fan? Das kannst du auch gar nicht definieren. Also, ich
glaube... Das kann ich in einem Satz. Wie in einer Ehe, in guten wie in schlechten Tagen und nicht nur, wenn man gewinnt.
Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, die Definition ist, ein Fußballfan ist der wegen des Spiels kommt.
Oh, so, das ist und sehr gut.
Ich gut. Und die Atmosphäre ist auch wichtig, aber nicht das Ausschlaggebende. Und bei einem Eventfan ist genau andersrum. Also eigentlich quasi die Atmosphäre ist das Wichtigste und das Spiel ist Nebensache. Also.
Ja.
Ja, schönes Gespräch, sehr viel länger als wir dürfen. Ich muss mal gucken, ob wir das irgendwie ausgestrahlt kriegen oder ob ich irgendwie die Musik rausschneiden muss für die Sendung. Weiß ich nicht. Wenn, dann schmeiße ich You Never Walk Alone raus und empfehle das an dieser Stelle. Vielen Dank, Andi, für deine Zeit.
Klar, war lustig.
Ja, wenn ihr dazu Anmerkungen habt oder eine ganz eigene Meinung oder meint, wir reden hier ganz viel Scheiße und Fake News, dann kommentiert das einfach mit Piraten der Lehre auf irgendeinem Sozialkanal mit einem Hashtag davor oder Mr. Willowood auf Facebookedibook oder auf Twitter Mr. Willowood. Genau, ganz easy. In dem Sinne, wäre es das von meiner Seite gewesen. Gut Kick, bis nächste Woche.